Lange nicht gesehen. Neues aus dem Blinden- und Sehbehindertenverband. In der heutigen Ausgabe soll es um das Mobilitätstraining gehen, was, wie ich schon erfahren habe, gar nicht mehr so heißt, aber dazu vielleicht gleich nochmal genauer. Und neben Nadine habe ich heute auch Romy Jünge zu Gast. Ich begrüße euch erstmal und freue mich, dass ihr hier seid. Hallo.
Hallo, hallo. Marie.
Mobilitätstraining für blinde und sehbehinderte Menschen heißt jetzt Schulung für Orientierung.
Ja, Schulung in Orientierung und Mobilität für blinde und sehbehinderte Menschen.
Klingt erstmal viel länger. Wo ist der Unterschied oder warum heißt es nicht mehr Mobilitätstraining?
Das ist eine Änderung, die gab es vor 12 Jahren, würde ich ungefähr sagen. Hatte was mit der Gesetzgebung zu tun, mit der Rentenversicherung, dass wir keine Trainer sind, sondern Lehrer und deswegen ist es eine Schulung.
Und jetzt also Schulung in Orientierung und Mobilität. Richtig. Für blinde und sehbehinderte Menschen. Ja. Du bist so eine Lehrerin. Mhm. Und genau darüber, was es eigentlich soll und was so eine Lehrerin macht, wollen wir jetzt sprechen. Ganz allgemein, was ist so eine Schulung? Wofür ist das da? Warum brauchen das blinde und sehbehinderte Menschen?
Okay, also blinde und sehbehinderte Menschen haben ja das Problem, dass sie einen wichtigen Sinn verloren haben, das Sehen. Und in der Schulung soll es darum gehen, den blinden Langstock so zu benutzen, dass man den eigenen Körper schützen kann und sich orientieren kann. Dass man lernt, sich anhand markanter Punkte zu orientieren, seine täglichen Wege zu erledigen, auch ohne Hilfe, wenn möglich. Und dann einfach selbstständiger zu sein und selbstbestimmt durchs Leben zu gehen.
Du hast jetzt schon den blinden Stock angesprochen. Mhm. Handelt es sich nur quasi in Anführungszeichen um das Gehen mit dem Stock oder auch ohne Stock, wie ich mich da zurechtfinden kann?
Letztendlich ist es so, dass wir diese Schulung über diesen blinden Langstock definieren. Aber es ist natürlich Inhalt der Schulung viel, viel mehr als nur den blinden Langstock zu benutzen. Auch das Hören richtig einzusetzen, zu merken, was höre ich da eigentlich, wie kann ich das richtig interpretieren, dass ich auch meine anderen Sinne zur Orientierung benutzen kann.
Wenn wir noch mal kurz bei dem Stock bleiben, was bringt mir denn so ein Stock außer? Also was mir jetzt als erstes einfällt, ist, dass ich so bestimmte Blindenleitsysteme erfüllen kann und weiß, was die bedeuten. Aber was bringt so ein Stock noch für die Menschen, die ihn benutzen?
Also zuerst der Schutz des eigenen Körpers, dass ich keine Stufen hoch oder runter falle, Hindernisse nicht einfach überrenne, sondern mich schützen kann und ungefähr einen Meter vorher weiß, was für Hindernisse auf mich zukommen. Und das andere ist auch eine Kennzeichnung, dass andere Menschen auch Rücksicht nehmen können und eben einen nicht einfach umrennen und dann blöd anpöbeln mit, ey, hast du keine Augen im Kopf, dass sie dann auch vorbereitet sind und entsprechend reagieren können.
Das heißt, bei so einer Schulung geht ihr dann tatsächlich durch die Stadt mit dem Stock und lauft alle möglichen Möglichkeiten ab? Oder wie geht das?
Genau, also es ist schon eine Steigerung der Anforderung, dass man erstmal leicht anfängt, weil es ja auch so ein Outing mit sich bringt, mit einem blinden Langstock zu laufen. Dass man erstmal in ruhigeren Gegenden läuft, das erstmal ausprobiert und dann natürlich richtig knallhart über den Erfurter Anger mit ganz vielen Menschen, Weihnachtsmarkt und immer gib ihm. Genau, mit Hindernissen zurechtzukommen, ja.
Und diese anderen Bereiche, die auch noch geschult werden, du hast jetzt schon das Gehör angesprochen, wie kann man das denn schulen? Also ich erinnere mich an die Folge, in der Nadine mit mir in der Stadt unterwegs war und ich quasi so eine Brille auf hatte, die mich sehbehindert gemacht hat. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich auf einmal automatisch mehr auf mein Gehör geachtet habe. Aber wie kann man das denn schulen? Wie wird das gemacht?
Okay. Vielleicht mache ich es anhand eines Beispiels.
Ja.
Wir stehen an der Straße, eine ganz einfache Straße, die vorbeigeht. Und mit geschlossenen Augen nimmst du die vorbeifahrenden Autos ganz anders wahr. Und die Schulung besteht dann darin, zu hören, woher kommt das Auto und die Einschätzung, wie weit ist das eigentlich entfernt, damit ich anhand des Hörsinns eine Straße überqueren kann, wenn ich es nicht mehr mit den Augen kann. Das schulen wir. Richtungshören, Entfernungseinschätzung, solche Dinge, genau. Dass man auch Hauseingänge hören kann, zum Beispiel.
Weil sich, wie hört man das?
Wenn du zum Beispiel so einen Torbogen hast, merkst du ja, dass die Akustik eine ganz andere ist. Und dass du durch die Geräusche, die ein Stock zum Beispiel aussendet oder die man durch Schnipsen oder Schnalzen machen kann, hören kann, wo mein Eingang ist. So ganz markante Sachen. Das üben wir einfach. Das gehört dann automatisch mit dazu.
Wie muss ich mir so eine Schulung vorstellen? Ist das ein Stadtrundgang, der da gemacht wird, oder ist das was Regelmäßiges, was sich dann immer weiter aufbaut?
Genau, die zweite Variante. Es baut sich nach und nach auf. Wir sind meistens zweimal die Woche zusammen unterwegs, also mein Schulungsteilnehmer und ich. In der Regel anderthalb Stunden, dass wir dann einfach schauen, was ist heute das Thema, dass sich das aufeinander aufbaut, dass die Schwierigkeit eben immer größer wird. Ja, und eben in der entsprechenden Stadt, wo derjenige wohnt, also am Wohnort oder meinetwegen auch Arbeitsort, dass dort die Schulung stattfindet. Dort.
Und wahrscheinlich genau auf den Wegen, die der Mensch dann auch geht? Oder geht man auch mal in fremde Gefilde,
genau,
um auch Fremde kennenzulernen?
Es sollte unbekannte Umgebung auch mit dabei sein. Aber das kommt sehr darauf an, wie derjenige ist, wie er sich selber einschätzt, was er sich zutraut und was er eben auch noch braucht.
Wie sind denn die Leute so drauf? Also das kann man wahrscheinlich nicht vereinheitlichen, aber du hast schon gesagt, das mit dem Stock ist auch schon so eine Art Outing. Das heißt, es geht nicht nur darum, wie ich mich zurechtfinde, sondern auch, wie werde ich wahrgenommen von den anderen Menschen. Gibt es da auch eine Scheu, dass Leute irgendwie gar nicht so richtig wollen? Oder sind alle total wild drauf, loszugehen und alle Schwierigkeiten mal auszuprobieren?
Da gibt es beide Varianten. Ja, es gibt die Scheuen und es gibt die total Wilden.
Und dann ist es quasi deine Aufgabe, das irgendwie gut einzuschätzen und einzubauen in den Plan, oder?
Richtig, genau. Also ich bin keine Lehrerin, die Schema F fährt und nach Lehrbuch feinartig einen Plan abarbeitet, sondern ich versuche schon, auf die Menschen wirklich einzugehen und zu gucken, wie sind sie drauf. Ich möchte ja niemanden zu einem Roboter machen, der dann feinartig immer schön den Langstock benutzt, sondern zu schauen, dass derjenige trotzdem sicher ist. Die Sicherheit geht halt vor, das ist das Allerwichtigste. Und dann zu gucken, wie kommt er zurecht und dann Tipps zu geben, wo man vielleicht wirklich was ändern muss.
Und wann ist so eine Schulung abgeschlossen oder ist die andauernd?
Nein, also da gibt es, es gibt ja einen Kostenträger dafür. Und momentan ist es so, dass diese Schulung hauptsächlich von den Krankenkassen übernommen wird. Und da gibt es auch eine gewisse Grenze. Also diese Schulung umfasst für jemanden, der wirklich als blind gilt, 40 Einheiten und danach sollte es abgeschlossen sein. Aber es kann natürlich sein, dass auch mal mehr Stunden gebraucht werden oder auch weniger, weil derjenige schon super fit ist und sich viel zutraut.
Woran merkst du, ob jemand jetzt selbstständig irgendwie gehen kann, dass du nebenbei läufst und gar nichts mehr sagen musst?
Oder? Richtig, genau. Dass ich das Gefühl habe, der braucht mich nicht. Und dann ist alles in Ordnung, so sollte es sein.
Genau, eben war schon die Rede davon, dass es verschiedene Menschen gibt, die verschieden schnell lernen und verschiedene Einstellungen dazu haben, aber eben auch verschiedene Augenkrankheiten haben. Für blinde und sehbehinderte Menschen wird das angeboten und vorrangig mit dem blinden Stock. Das schließt ja schon mal so ein paar Augenkrankheiten aus, wo der Stock quasi noch nicht vonnöten ist. Aber für wen wird denn so eine Schulung angeboten?
Also die Mehrzahl der Fälle ist tatsächlich die Makuladegeneration. Die Leute so nach dem 60., 65. Lebensjahr haben können. Oder die Retinopathia pigmentosa.
Das was war das eben nochmal, das, was du zuerst gesagt hast, vielleicht kurz zur Erklärung. Was ist das und wie sieht man dann oder wie nicht?
Na, die möchtest du es erklären.
Also das Wort kam irgendwie schon öfter.
Also Makuladegeneration, wie man da sieht, kann ich dir jetzt auch nicht wirklich erklären. Also wahrscheinlich sehr verschwommen alles. Ne?
Genau, wenn also der zentrale Punkt, das scharfe Sehen ist gestört. Da ist alles wie durch eine Milchscheibe. Und man kann aber außen rundherum noch halbwegs klare Sachen erkennen. Da ist die Orientierung leichter. Aber man kann keine Gesichter mehr erkennen, zum Beispiel.
Genau, und das trifft halt vorwiegend ältere Menschen, so um die 60. Aber wir hatten ja den jungen Mann auch schon mal hier, bei dem das schon mit Mitte 30 losging und der es aber verdrängt hat, bis er so 40 war. Also das kann auch junge Leute treffen. Und dann ja, siehst du halt deine Welt durch eine Nebelwand.
Okay, und das ist quasi so ein Punkt, wo dann so ein Stock auch zum Einsatz kommen kann und so eine Schulung
sollte.
Passieren sollte. Was war das Zweite, was du noch gesagt hast?
Das Zweite, was relativ typisch ist, also die zwei Hauptkrankheiten, die bei mir bei die Schulungsteilnehmer haben. Das ist die Retinopathia pigmentosa, die zweite Krankheit. Das ist quasi das Umgekehrte von der Makuladegeneration. Das ist noch ein scharfer Punkt, ein sogenannter Tunnelblick, wo man scharf sehen kann, aber rundherum ist alles neblig oder schwarz. Da ist die Orientierung sehr erschwert, weil man immer nur diesen scharfen Punkt hat, der aber ziemlich weit in Entfernung liegt. Das heißt, es sind die Leute, die ständig über irgendwas drüber stolpern, zum Beispiel, oder mal umknicken, eine Treppe oder eine Stufe übersehen, weil das zu nah dran ist. Das wird nicht erkannt.
Das kann ich mir gut vorstellen, denn so eine Brille hattest du mir damals bei unserem Stadtrundgang aufgesetzt,
Nadine. Genau, und bei dieser RP abgekürzt ist es eben so, das ist meistens eine Erbkrankheit, das ist irgendwie auch ein genetischer Defekt. Und das kommt aber so schleichend. Also manche wissen ihre ganze Schulzeit gar nicht, dass sie das haben. Und dann irgendwann bricht das aus mit der Pubertät oder so. Und dann gibt es eben auch ganz unterschiedliche Verläufe. Die einen sind mit Mitte 20 dann plötzlich blind. Bei anderen geht das relativ lange gut, will ich mal sagen. Und dann braucht man natürlich irgendwann, wenn sich das so rapide verschlimmert, so ein Lehrer, der einem zeigt, wie man sich in der Welt wieder zurechtfindet.
Das sind jetzt quasi so Augenkrankheiten, die mit der Zeit kommen. Braucht denn so eine Schulung auch ein Mensch, der von Geburt an blind ist? Oder lernt der oder die das eigentlich von sich aus mit dem Wachsen?
Also gerade geburtsblinde Menschen sind dafür sehr empfänglich. Da kann man unheimlich viel machen. Wichtig ist, dass man schon wirklich im frühen Kindesalter dann auch anfängt. Da gibt es zwar erst die Frühförderung, also die netten Damen von der Frühförderstelle, die ganz viel machen, ganz viel Sinneswahrnehmung, also ne, das Tasten mehr herausbilden und das Hören besser schulen. Und falls es doch noch einen ganz, ganz kleinen Sehrest gibt, das immer mehr zu fördern, dass eben die, der Sehnerv auch merkt, dass er da noch was kann. Und danach so ab, ja, also momentan ist es eher so die Praxis, dass es ab Grundschulalter losgeht, dass geburtsblinde Kinder auch den Langstock benutzen. Aber an und für sich wäre es schön, wenn es auch schon früher gehen könnte.
Ist so eine Schulung eigentlich was Freiwilliges oder kann ich davon ausgehen, dass jeder, der mit einem Stock durch die Stadt läuft, so eine Schulung schon hinter sich hat oder gerade dabei ist?
Da kommt das Ganze auf das eigene Empfinden an. Also auch Menschen, die gleiche Augenerkrankung haben und vielleicht auch das gleich gut oder gleich schlecht sehen, es ist eine ganz subjektive Empfindung, ob die sich sicher oder unsicher fühlen. Und das ist eine eigene, freiwillige Entscheidung, ob ich das machen möchte oder nicht.
Der Anger ist schon gefallen als neuralgischer Punkt in Erfurt. Was ist denn dort so besonders oder was sind so generell Fallstricke im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht in Erfurt oder auch generell in Städten? Was sind denn so schwierige Punkte für blinde Menschen?
Nadine, magst du erst aus deiner Sicht erzählen?
Fahrrad.
Das war mir klar, dass das jetzt kommen muss.
Doch, da habe ich neulich erst wieder was richtig Tolles erlebt. Da hat mal einer geklingelt. Aber der wollte gar nicht an mir vorbei, sondern woanders. Und ich bin natürlich artig, um ihn dann auch zu belohnen, für sein Klingeln zur Seite gegangen. Meine Tochter hat gesagt, Mama, der fährt gar nicht hier lang.
Na gut, es klingelt und du weißt gar nicht, ob es für dich gemeint ist.
Eben, aber das ist ja bei Rufen das Gleiche quasi, ne? Aber gut, ja, also Fahrradfahrer. Am Anger ist natürlich total schwierig, dieses Straßenbahnkreuz zu wissen, steht da jetzt eine Bahn, wann fährt die los? Kommt natürlich von der anderen Richtung eine, biegt die ab oder auch nicht. Das höre ich ja am Fahrgeräusch selber auch nicht, ob das eine 5 oder eine 3 ist. Ich finde auch diese Lichtsignalanlagen oder auch Ampeln genannt, die so Töne von sich geben, die aber also so Inseln dazwischen haben. Da ist zum Beispiel am Juri-Gagarin-Ring zum Sozialamt rüber eine, da weiß man auf der Insel teilweise nicht, piept die jetzt, in welche Richtung piept die jetzt. Na, das sind, glaube ich, zwei gleiche Töne und wenn man es gar nicht mehr sieht und das einfach nur dieser Signalton geht an, fehlt einem oft die Orientierung, ist das jetzt nach darüber oder nach darüber? Also da ist es auch schon oft passiert, dass da jemand losgelaufen ist, weil er dachte, es wäre jetzt für ihn.
Woher weiß eigentlich ein blinder Mensch, dass zum Beispiel an Ampeln so ein Ding dran ist, wo man die Hand drauflegen kann, was dann vibriert?
Durchaus probieren. Also einfach einen Ampelpfosten auffinden.
Und dann gucken, ob da sowas dran ist.
Genau, mal fühlen. Oder eben, die haben diese Klickgeräusche und dieses Klackern. Das ist das Geräusch zum, hier ist eine blindengerechte Ampel. Das sagt nichts weiter aus, außer, das ist eine blindengerechte Ampel. Und erst das Piepsignal ist dann das Startsignal zum Losgehen.
Nadine hat jetzt schon so ein paar Sachen genannt, die schwierig sind. Fallen dir auch noch welche ein, die dir immer wieder auffallen, wo oft Probleme auftreten?
Also um nochmal beim Thema Anger zu bleiben, weil das jetzt so präsent war, sind es immer große freie Plätze, die wirklich problembehaftet sind, weil es da selten Leitlinien gibt, sowohl visuelle durch Licht oder durch irgendeine Bordsteinkante. Was ja an und für sich schön ist, weil es barrierefrei ist, aber für Blinde echt knackig. zu bewältigen. Weil dann die Richtung beizubehalten und geradeaus zu gehen, ist echt hammerschwer.
Ja, und das ist eben auch das, was uns eigentlich immer zu nervt, ne? Dass die Stadt einfach nicht willens ist, dieses Leitsystem durch die Stadt durchzuziehen. Und es sich ja auch verändert. Und wenn ich als Blinder hier in Erfurt lebe, habe ich vielleicht das Glück, durch dich oder durch den Blindenverband oder so, mal die Information zu bekommen. Der Anger ist glatt und der hat halt diesen Pflasterstreifen so an der Seite, der dich trennt von der Gefahr Straßenbahn. Aber als Fremder, wenn ich gerade hierher gezogen bin oder als Tourist, woher soll ich das wissen? Ja, also ich kann mich ja auch schon allein, weil es die Möglichkeit nicht gibt, auch wenn ich es wollte, gar nicht im Internet zum Beispiel vorher informieren, wie ist in Stadt X die Bodengegebenheit, um mich da frei allein durch so eine Stadt zu orientieren. Mhm. Es gibt andere Städte, die haben ein tolles Leitsystem, zumindest durch ihre Hauptverkehrsadern irgendwie durch. Aber gerade in Erfurt, wo der Anger ja auch noch völlig verkehrt rum verdreht ist zum Fischmarkt auch wieder. Da ist ja mehr Pflaster als ein glatter Trennungsstreifen. Ne? Ist es natürlich die Gefahr noch größer, da irgendwie in die Schienen zu geraten. Oder
jetzt
so.
Hätte ich mal gerne eine Einschätzung von euch. Und zwar habe ich in meiner Sendung ja auch noch eine Rubrik zum Fahrradfahren. Und unterhalte mich da mit einem Menschen oft, der genau wie ich gerne viel Fahrrad fährt. Und da kam letztens auch natürlich das Thema Anger, was nicht nur für blinde Menschen ein schwieriger Ort ist, sondern auch für Radfahrer, weil sie da nicht fahren dürfen und wenn alles schwierig ist. Und er meinte, das Problem ist eigentlich tatsächlich dieses Kreuz und Querlaufen von Menschen, dieses man weiß nicht, wo eigentlich was sein sollte. Und der Vorschlag war dann, Fahrradfahrer da, wo die Straßenbahn fahren und quasi auf dem Kreuz vorne, wo sich die Straßenbahnlinien treffen, neben den Ampeln, die schon für die Straßenbahn ja da sind, noch Ampeln zu machen für Radfahrer und quasi auch den Fußgängern klar zu machen, jetzt haben hier Fahrradfahrer Vorrang, jetzt Fußgänger und quasi klarere Wege für die verschiedenen Verkehrsteilnehmer irgendwie aufzubauen, dass das Durcheinander aufhört. Wäre das, also wenn das irgendwie funktioniert, auch was für blinde Menschen dann besser wäre?
Also Idee Nummer eins ist natürlich der Anger als Fußgängerzone. Da gab es ja auch mal irgendwie so eine Umfrage, wie nehmen blinde Menschen das überhaupt in ihrer Stadt wahr? Und was sind die größten Probleme, die sie dann mit Fahrradfahrern auch haben? Und wo würden sie sich wünschen, dass irgendwie weniger Fahrradfahrer so? Und das große Problem in Erfurt kennen wir natürlich auch alle. Es gibt einfach nicht so viele Radwege, wo, ne? Und ich war neulich total entsetzt, dass man auf dem Anger schon ab 18.30 Uhr Fahrrad fahren darf. Das war mir so gar nicht bewusst. Ich dachte immer, okay, Geschäfte haben bis 20, 21 Uhr auf. Und solange die Geschäfte aufhaben, haben Radfahrer hier zu schieben. So, und dann stehe ich so an meiner Straßenbahn und dann kommt einer mit dem Fahrrad an und zwei junge Männer sagen zu ihm, ey, steig mal ab, das ist doch eine Fußgängerzone. Woraufhin er die beiden wüst beschimpfte und ich dann dachte, ey, das tut mir jetzt aber auch leid, dass er die so beschimpft. Eigentlich haben, dann habe ich ihm gesagt, wieso, hör mal auf, die Jungs so zu beschimpfen, irgendwo haben die doch recht. Woraufhin er zu mir meinte, ja, dann lies mal richtig nach, jetzt fang du nicht auch noch an, so nach dem Motto, hat er ja dann ganz nett gesagt, wir dürfen ab 18.30 Uhr. Und dann habe ich mal so im Internet nachgeguckt, Radfahren auf dem Markt, und war total entsetzt und dachte, wie ab 18.30 Uhr dürfen die hier, da sind ja noch so viele Menschen unterwegs. Und ich merke auch, wie mich das total nervt, wenn die dann angefahren kommen. Zumal es wirklich auch dieses Gewusel ist, es kommen dir Menschen entgegen. Wenn es nach mir ginge, wäre das ja alles klar geregelt. Man läuft auf der rechten Seite nach vorne und auf der linken nach hinten. Und jeder hat so seine Bahn, damit man sich nicht ins Gehege kommt. Ja. Was spricht dagegen, die Radfahrer auf den Schienen ab 18.30 Uhr fahren zu lassen? Also ich glaube, es ist eher so die Gefahr, in den Gleisen irgendwie hängen zu bleiben und dann zu verunfallen.
Da gibt es auch ganz tolle Ideen.
Ja. Wieso kriegen die dann eine Dressine?
Nee, es gibt so Materialien, die man in die Fahrbahn reinmacht, die quasi hart genug ist, dass man als Fahrrad da drauf fahren kann und die aber quasi weicht, wenn die Straßenbahn kommt, weil die so schwer ist.
Wow.
Aber viel zu teuer natürlich, um das jetzt überall. Wir wollen ja auch nicht jetzt eigentlich über Fahrradfahren reden.
Ja, aber es ist halt immer wieder spannend, ja, ne? Weil da so zwei Interessen so aufeinanderstoßen und ich denke auch immer, Mensch, ich gönne euch ja allen, dass ihr Fahrrad fahren könnt und ich würde es manches vielleicht genauso machen, wenn ich das Glück hätte, das zu können, aber wenn man so als Fußgänger und dann kommen die da plötzlich gerade heute bei so einem Wetter wieder, wo alles grau in grau ist, wie Phönix aus der Asche. Angeschossen und stehen da plötzlich vor dir. Das ist halt.
Na, ich kann nach unserem Stadtrundgang quasi beide Seiten verstehen. Und ich glaube, eine bessere Regelung würde schon vieles vereinfachen. Wir reden aber heute über die Schulung in Orientierung und Mobilität für blinde und sehbehinderte Menschen. Und wir haben ja hier quasi eine Lehrerin da. Und so wie ich das jetzt einschätzen kann, kannst du ja ziemlich gut sehen. Das heißt, du selbst hast ja diese Erfahrung nicht gemacht. Du bist ja auch ausgebildet worden darin, dich einfühlen zu können in blinde und sehbehinderte Menschen und zu wissen, was die schwierigen Punkte sind. Mhm. Wie hast du das denn gemacht? Wie wird man denn Lehrerin für so eine Schulung?
Okay, also das ist, du solltest schon eine soziale, therapeutische, medizinische Grundausbildung haben. Mhm. Und es ist dann ein Jahr Vollzeit-Zusatzausbildung. Gibt es jetzt heutzutage leider gerade nicht mehr. Wir haben ein bisschen ein Nachwuchsproblem in meiner Branche. Aber bei mir vor 10 Jahren war es so, ich bin nach Hamburg gezogen und habe diese Ausbildung gemacht. Vormittags Theorieunterricht und nachmittags dann mit Simulationsbrille oder mit Augenbinde durch Hamburg. Eine Stadt, die ich überhaupt nicht kenne, mit Blindenlangstock und alles, was ich vorher gelernt habe, dann auch praktisch umsetzen, damit ich mich besser einfühlen kann in die Thematik der wirklich betroffenen Menschen.
Wie war das für dich, als du das erste Mal mit so einer Brille unterwegs warst?
Ja, Puls bis auf Anschlag. Und du merkst plötzlich, Mensch, ich habe Schweißperlen bei, ich muss nur eine Straße überqueren. Das ist schon verrückt. Aber es ist eine völlig andere Welt, ja.
Und kannst du quasi jetzt nach vielen Jahren, die du schon als Lehrerin unterwegs bist, dich immer noch da zurückerinnern und einfühlen? Oder machst du sowas regelmäßig, dass du dir mal so eine Brille aufsetzt, um wieder das Gefühl zu bekommen?
Zugegebenermaßen, ich müsste und würde es gerne häufiger machen. Ja, also ich kann mich immer noch gut dran erinnern und es gibt manchmal in der Schulung so Gesprächsthemen mit meinen Schulungsteilnehmern, wo ich denke, oh ja, ich weiß genau, was du meinst, weil ich mich wirklich gut daran erinnern kann. Es war eine sehr, sehr präsente Zeit. Ja, aber ich denke, jeder, der in diesem Beruf arbeitet, sollte es häufiger immer mal wieder machen, um sich wirklich genau dran zu erinnern, was wir unseren Schulungsteilnehmern da eigentlich zumuten.
Wie findet man denn Lehrerinnen und Lehrer für so eine Schulung? Du bist hier in Erfurt.
Ich bin in Erfurt, ja.
Quasi dann wahrscheinlich auch nur in Erfurt tätig oder reist du auch in andere Städte?
Ne, ganz Thüringen. Also mein Einsatzgebiet ist ganz Thüringen. Das kann sich aber, also Reha-Lehrer gibt es sowohl angestellt als auch selbstständig, also freiberuflich. Und das kann sich da eigentlich jeder aussuchen, wie er arbeiten möchte. Das ist ja Vor- und Nachteil der Selbstständigkeit. ansonsten gibt es Internet. Reha-Lehrer.de ist unsere Seite für alle Reha-Lehrer, die eben in dem Beruf arbeiten, sind da gelistet und da kann man sich dann mal informieren, was diese Schulung noch so beinhaltet und wer da jemand wäre, mit dem man da gut zusammenarbeiten könnte.
Gibt es da genug Angebote oder ist das so wie mit Fachärzten, dass man irgendwie ewig lange warten muss, um dran zu kommen?
Es kommt aufs Bundesgebiet an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier in Thüringen sind wir gerade mal 4 Reha-Lehrer und es gibt Zeiten, es ist echt ganz schön knapp, da sind wir eigentlich zu wenig und es gibt Wartezeiten, aber dann gibt es auch so wieder Zeiten, wo du sagst, ja, okay, ruf an, bist dran.
Wir sprechen über Schulung in Orientierung und Mobilität für blinde und sehbehinderte Menschen und mein Kopf ist jetzt schon relativ voll, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen.
Ja, was heißt, es gibt Nachwuchsmangel? Also die Ausbildung findet noch statt, aber es will keiner mehr also machen oder die Leute kennen das wahrscheinlich auch zu wenig.
Also ja, um ehrlich zu sein, genau, es kennen zu wenig Leute und ich hatte erst vor 2 Wochen die Tagung von meinem Bundesverband, wo alle Reha-Lehrer aus Deutschland zusammenkommen und da war das ganz großes Thema. Diese Ausbildung gibt es gerade gar nicht mehr. Es werden gerade keine Reha-Lehrer mehr ausgebildet und es sind jetzt ganz viele, die in den nächsten 10 Jahren in Rente gehen. Das Problem ist aber, dass das Geburtenhoch in Deutschland so vor 69 war und die Leute, wo man ja sagen kann, okay, Sehbehinderungen nehmen ab dem 60. Lebensjahr zu, die kommen erst alle noch und dann gehen dann alle Reha-Lehrer in Rente. Das wird schwierig.
Das war ja auch so, dass du die Ausbildung selber bezahlen musstest.
Richtig, ne? Genau. Das es ist eine selbstfinanzierte Ausbildung. Also du verdienst gar kein Geld und musst für die Ausbildung noch Geld bezahlen.
Kann das auch ein Grund sein, warum das gerade so
nehme ich mal
eine
an.
Schlechte Nachfrage?
Nehme ich an, ja.
Da fällt mir doch auch noch was ein. Du sagst, man braucht schon irgendwie eine gewisse Vorausbildung, um dann dieses Jahr machen zu können. Was war denn deine persönliche Motivation oder wie bist du da drauf gekommen? Hast du irgendwie mit Blinden und Sehbehinderten zu tun und dachtest, ah Mensch, da würde ich jetzt irgendwie gern mehr machen und mich beruflich weiterbilden oder wie kam das?
Ja, also mein Vater macht diesen Beruf auch freiberuflich und ich bin seit meinem 10., 12. Lebensjahr mit blinden und sehbehinderten Menschen zusammen. Ja, dadurch, dass er da in einem Reha-Zentrum in Baden-Württemberg gearbeitet hat und ich dort immer meine Ferien verbracht habe, das war für mich so ein, ja, so ein Selbstläufer.
Da lag das quasi nahe.
Ja, eine sehr interessante Frage habe ich vielleicht noch. Jetzt kommt ja der Winter wieder. Hast du da noch ein paar Tipps für Blinde und Sehbehinderte, wie man sich da orientieren kann, gerade wenn wieder mal so richtig viel Schnee liegt?
Ja, den hätte ich gerne. Also es ist grundsätzlich schwierig und was man vielleicht positiv erwähnen kann, wir haben ja einen relativ guten Räumdienst und wenn Schnee liegt und eine Laufstrecke geräumt ist, ist das vom Kontrast her super. Also der Kontrast ist einfach sehr erhöht und da kann man dann diese Laufstrecke besser benutzen. Das ist dann vielleicht für die Orientierung einfacher, ja. Und sonst ist es mit dem Langstock
total glatt, wo
mit dem
Langstock ist,
also schwer.
Ja, also die Erfahrung kenne ich eben auch von vielen, ne? Dass sobald dann das Umweltgeräusch ist ja völlig anders, ja. Wenn Schnee so alles abdeckt, ist ja alles viel dumpfer irgendwie und man hat ja diese unterschiedlichen Bodenbelege auch gar nicht mehr, die man vorher hätte, um sich zu
auch
orientieren.
Auch die Leitlinien fehlen komplett, weil alles zugeschneit ist, alles eins. Mhm.
Ja, oder sie sind dann eben mit Streugut.
Ja,
so gerillt irgendwie.
Ja.
Also wäre es eigentlich zu empfehlen, so eine Schulung so zu machen, dass der Winter drin liegt?
Ja, ein bisschen durchaus, ist es ja wie Führerschein, ne?
Ja.
So einmal ein Gang im Dunkeln,
richtig,
einmal
ja
ein Gang bei Regen oder
ja,
im Winter.
Empfehlen.
Ja,
richtig.
Dann wäre es vielleicht jetzt an der Reihe für den einen oder die andere, die das sowieso vorhaben, das vielleicht mal in Angriff zu nehmen. Wir sprachen über die Schulung in Orientierung und Mobilität für Blinde und Sehbehinderte, was früher ganz einfach Mobilitätstraining hieß, und hatten dazu neben Nadine Sabbat Romy Jünger hier im Studio, die genau so eine Schulung anbietet. Ich bedanke mich bei euch und einen schönen Tag.
Ja, danke schön.